Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge.
So, neuer Monat, neue Folge. Willkommen zurück bei ABCDE HR.
Ja, und diesmal ist es tatsächlich ein bisschen anders gelaufen als sonst.
Hallöchen, Leonie aus dem Editing hier. Michelle hat leider recht, diese Folge wird etwas anders sein als andere Folgen, weil sie vergessen hat, ihr Mikrofon anzumachen. Es wird sich also alles ein bisschen komisch anhören, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Aber bei der nächsten Folge sind wir wieder zurück bei der gewohnten Qualität vom Mikrofon. Und jetzt zurück zur Folge.
Wir haben uns bei dieser Folge das Thema mal selbst überlegt. So ein bisschen Freiheit können wir als Podcast-Hosts auch haben und können wir uns ja auch mal leisten.
Wir haben so überlegt, was kann man denn alles mit J so machen? Und da gibt es ja einiges. Also wir haben irgendwie gesehen, Job Enrichment, Jahresgespräch wäre auch so ein Thema. Aber ich bin ganz ehrlich, das hat uns alles irgendwie nicht so geschockt. Also wir saßen da nicht so, boah, ja Mann, jetzt eine Podcast-Folge über Jahresgespräche. Ich meine, wer wird gerade ganz gut so zur Jahreszeit passen? Also so Anfang des Jahres sind ja viele Jahresgespräche. Aber wir haben uns für ein anderes Thema entschieden. Ich war nämlich vor ein paar Wochen bei einem Event, wo ich einen Vortrag gesehen habe von unseren beiden ExpertInnen, die heute mit dabei sind.
Ja, und unser heutiges Thema ist Jobsharing. Und ich habe mir direkt so bei der Recherche aus überlegt, boah, wäre das eigentlich auch was für mich? Weil ich meine, es ist ja irgendwie dann doch so ein eher moderneres Thema und habe ich wirklich darüber nachgedacht, wäre es was für mich, gemeinsam mit jemandem eine Stelle zu besetzen? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen dazu sind oder wie deine Meinung dazu ist. Für mich persönlich wäre es, glaube ich, richtig, richtig interessant. Nur der einzige Aspekt ist, ich würde, glaube ich, aktuell nicht gerne in eine Teilzeitstelle wechseln. Aber so grundsätzlich könnte ich mir das total gut vorstellen, gemeinsam mit jemandem eine Stelle zu besetzen, sich so auch gegenseitig da zu pushen, zu unterstützen und irgendwie einen Job zu machen, wenn es matcht. Also wenn es mit der Person, mit der ich das gemeinsam mache, so wie jetzt heute hier mit dir. Das könnte ich mir halt eigentlich mit der richtigen Person super, super gut vorstellen. Wie ist bei dir?
Boah, ich weiß nicht. Also so gerade ist eine Teilzeitstelle natürlich auch nichts für mich, passt gerade nicht so in meine Lebenssituation. Aber ich kann mir das, glaube ich, besser vorstellen, wenn man dann irgendwie später Familie hat oder so und ein bisschen zurückfahren möchte. Oh, ich weiß nicht, weil also da muss ich noch ein bisschen an mir selbst arbeiten. Manchmal bin ich ja schon dann noch so ein bisschen so ein kleiner Control-Freak und möchte die Sachen dann so machen, wie ich das möchte. Aber ich glaube, man kann so viel voneinander lernen und ich glaube, gerade dieses gemeinsame Entscheidung treffen, da reden wir später auch nochmal drüber, das ist was, was ich, glaube ich, ganz cool finde, weil du nicht so alleine mit Dingen irgendwie dastehst, sondern niemanden hast, der im besten Falle so ähnlich gesinnt ist und mit dem du halt Sachen, diskutieren kannst und da zu einer guten Lösung kommen kannst. Ob dafür halt wirklich ein Jobshare nötig ist, ist dann halt auch immer die Frage, reicht es einfach, wenn man in einem Team arbeitet? Das sind alles so Fragen, die wir uns gestellt haben, die wir auch in der heutigen Podcast-Folge besprechen möchten.
Genau, bevor wir jetzt hier noch so weiter mit unseren Erfahrungen schwelgen oder unseren Meinungen, worum soll es heute gehen? Also erstmal fangen wir natürlich wie immer an mit der Frage, was ist Jobsharing überhaupt? Und wo sind da auch die Unterschiede zum Jobsplitting? Dann schauen wir uns unterschiedliche Modelle vom Jobsharing an und machen so einen kleinen Exkurs, was das Ganze, wie das Ganze im Arbeitsrecht aussieht.
Und wenn wir dann die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt haben, gucken wir uns auch andere Voraussetzungen fürs Jobsharing in Unternehmen an, sowie auch Vorteile und Herausforderungen. Sowohl für die Jobsharer selbst als auch für Unternehmen. Und wenn ihr danach denkt, boah, geil, so Jobsharing, das will ich auch bei uns machen, dann haben wir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch vorbereitet. Also wie etabliere ich Jobsharing bei mir im Unternehmen? Und ganz zum Schluss haben wir wie immer einen Experten-Talk mit Birte Palzer und Kibria Wolde-Michael von Beiersdorf. Also, dann schauen wir uns mal den Begriff Jobsharing an. Also, ne? Klingt englisch, klingt neu, klingt irgendwie new workig, Aber der Begriff wurde bereits in den 1970ern geprägt. Tatsächlich war einer der ersten Wissenschaftler, der darüber gesprochen hat, der amerikanische Ökonom Barney Olmsted. Aber was verstehen wir darunter?
Ja, Jobsharing ist ja im Prinzip ganz einfach zu verstehen als Arbeitsplatzteilung. Also es ist ein flexibles Arbeitszeitmodell, bei dem sich mehrere Mitarbeiter in eine Vollzeitstelle teilen. Und in der Regel sind die dann eben als Teilzeitkräfte eingestellt und bilden sogenannte Tandems, also selbstorganisierte, eigenständige Zusammenschlüsse aus mehreren Personen. Und die grenzen sich eben ganz stark so vom klassischen Teilzeitmodell ab, wo eben ja weniger Absprachen nötig sind, weil irgendwie jeder so seinen eigenen Kram macht.
Genau, bei Tandems ist es nämlich so, dass sie sich sowohl die Aufgaben als auch die Arbeitszeit einer Gesamtstelle, also einer zum Beispiel Vollzeitstelle, teilen. Dafür ist es halt notwendig, dass sie sich einen gemeinsamen Arbeitsplan erarbeiten, damit das alles irgendwie geregelt ist, wer wann wie was wo macht. Und gerade bei Führungspositionen ist Jobsharing sehr beliebt. Also man hört ja öfter irgendwie so geteilte Führungspositionen oder den Begriff Doppelspitze, aber darüber sprechen wir gleich nochmal.
Was aber auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass es auch das sogenannte Jobsplitting gibt. Und da ist der Unterschied, dass es eben nicht ja so ein gemeinsames Arbeiten ist, sondern der Fokus liegt auf der zeitlichen Aufteilung eines Arbeitsplatzes in eben voneinander völlig unabhängige Teilzeitstellen. Das heißt, die Personen machen die gleiche Arbeit, haben vielleicht auch das identische Stellenprofil, aber sie müssen sich nicht, wie bei dem Job-Sharing, wirklich viel miteinander absprechen. Also es ist nicht ganz so ein hoher Interaktions- oder auch Kooperationsbedarf da.
Aber schauen wir auch mal in die Studien. Also wie ist denn so der aktuelle Stand in Deutschland? Wie viele Jobsharer gibt es und wie viele Unternehmen bieten Jobsharing denn überhaupt an? Da sind wir in die Recherche natürlich gegangen und haben leider nicht so viel gefunden, weil es ist schwierig zu sagen, weil viele Studien und Statistiken Jobsharing und Teilzeit einfach in einen Topf schmeißen. Heißt, man kann das nicht so gut auseinander deklinieren. Wie viele Leute sind jetzt wirklich einfach in Teilzeit angestellt und wie viele davon machen auch Jobsharing? Da gibt es einfach noch nicht so viele Studien zu. Und was sich auch in vielen Studien problematisch zeigt, ist, viele Unternehmen bieten Jobsharing an, aber viele der Mitarbeitenden wissen entweder nichts von diesem Angebot oder nutzen es einfach nicht. Wenn wir jetzt aber uns genauer einmal die Tandems, die es gibt, anschauen, wer sind diese Jobsharer? Da haben wir eine Studie von dem Jobsharing Hub aus 2019 und die zeigt, dass bei den befragten Konzernen es zum größten Teil rein weibliche Tandems gibt. Nur sehr wenig gemischgeschlechtliche Tandems, um die 13% und nur 1% rein männliche Tandems. Und also das fand ich sehr, ja, bezeichnend. Und da wäre so meine Frage an dich, Michelle, was glaubst du, woran das liegen könnte?
Also, ich habe ja auch die Recherche hier mitgemacht und mich das natürlich dann auch irgendwie gefragt. Meine Vermutung, und das ist nur meine persönliche Meinung, wir sind ja gerade erst in so einem Wandel der Zeit, dass irgendwie auch ja, Männer sagen, sie gehen in Elternzeit oder wollen dann nur eine Teilzeitstelle, weil sie mehr für die Familie da sein wollen oder. Und das ist ja alles gerade noch so in der Entwicklung. Wir sind ja längst nicht da in der Welt, die vielleicht auch LinkedIn irgendwie vorspielt. In der Realität sieht es ja nun mal noch sehr viel anders aus. Also da ist ja doch noch dieses klassische Bild, Mama bleibt zu Hause, Papa geht arbeiten und ja, das typische Rollenbild, sage ich mal. Und das ist ja jetzt gerade erst so im Wandel. Und wenn wir uns das Thema Jobsharing angucken, das ist ja auch noch ein sehr modernes Thema, ein sehr, sehr modernes Arbeitsmodell, was so im Kommen ist oder sich gerade so entwickelt. Ich meine, das zeigt ja auch, wir finden so wenig Studien dazu, so wenig Einblicke, wie es wirklich aussieht. Ich glaube, dass das Potenzial auch für Männer, so ein Tandem zu bilden, einfach noch in der Entwicklung ist. Es muss erst sich wirklich noch so mit dem gesellschaftlichen Wandel entwickeln. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das wäre so meine Vermutung, warum es zum aktuellen Zeitpunkt hauptsächlich ja weibliche Mitarbeiterinnen betrifft oder sie das in Anspruch nehmen.
Ja, ich glaube auch, was da auch irgendwie mit reinspielt, man sagt ja immer so, und das finde ich so traurig, aber es zeigt sich ja immer noch in den Studien, dass viele Frauen sich extrem unterschätzen und Männer sich oft überschätzen, was die eigenen Kompetenzen angeht. Und gerade wenn wir darüber sprechen, dass es Jobsharing in Führungspositionen zum Beispiel gibt, dass dann Frauen eher sagen würden, hey, ich mache das mit einer anderen Person zusammen, damit wir gemeinsam, sage ich mal, dafür qualifiziert sind, auch wenn sie alleine dafür qualifiziert wären. Aber einfach dieses Gefühl, ah, da ist noch eine andere Person, ich mache das nicht alleine, dass das einfach mehr Sicherheit irgendwie gibt. Und also ich finde das total traurig, aber das könnte aus meiner Sicht noch so eine Erklärung dafür sein. Aber du meintest ja auch eben das Thema Kinder und Elternzeit und sowas. Und tatsächlich haben die meisten der Befragten aus diesem Konzern, die Jobsharing machen, haben Kinder. Also teilweise mit Partner, teilweise aber auch alleinerziehend. Aber die große Mehrheit. Also es zeigt ganz klar, Jobsharing, ich habe hier auch gelesen, das wird so ein bisschen belächelt als das Mutti-Modell. Ich habe diesen Begriff gelesen, dachte so, ja, okay. Aber es zeigt, also es ist gerade für Eltern ein sehr interessantes Modell. Und das zeigt sich auch in dem Alter der Leute tatsächlich, die Jobsharing machen, denn die meisten der Befragten aus dieser Studie sind in der Mitte ihrer Karriere, also so 30 bis 50 Jahre alt.
Beim Jobsharing selbst gibt es noch verschiedene Modelle, die wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer angucken wollen. Und tatsächlich ist es so, dass Unternehmen immer so ein bisschen strategisch abwägen müssen, welche Möglichkeit ist jetzt letztlich für das Unternehmen, aber auch für die ArbeitnehmerInnen am sinnvollsten. Und einer dieser Modelle ist Job Pairing. Das ist, glaube ich, auch so das bekannteste Modell, was verwendet wird. Das heißt, die Tandem-PartnerInnen teilen sich die Arbeitszeit, die Aufgaben und auch eben die Entscheidungen. Und es muss eben miteinander abgestimmt werden, wie die Aufgaben verteilt werden. Das heißt, man trägt einerseits auch die gemeinsame Verantwortung, aber man trifft eben auch Entscheidungen immer gemeinsam.
Was Michelle da sagt, das ist so, sag ich mal, so die Standardform des Jobsharings, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch ein paar Sonderformen, nämlich zum Beispiel das Top-Sharing. Also wenn zwei oder mehrere Personen sich eine Führungsposition teilen. Das heißt, man trägt auch gemeinsame Verantwortung, zum Beispiel für die Leute im Team. Man muss auch gemeinsam strategische Entscheidungen treffen und unter anderem zum Beispiel auch über Investitionen und Mitarbeiterführung.
Stelle ich mir, als ich es dann so gelesen habe, irgendwie so ein bisschen schwierig vor. Wir hatten ja schon mal in der Folge für die Führungskräfteentwicklung schon mal so über verschiedene Führungsstile gesprochen und so, ja, über all das, was dazugehört. Und letztlich ist es ja so, jede Führungskraft ist ja anders. Also jeder führt sein Team anders und ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen schwierig vor, sich da wirklich klar abzustimmen und dass man da wirklich auch gemeinsam funktioniert und das Team weiterbringt ja letztlich auch. Also spielt man da so ein bisschen vielleicht guter Kopf, böser Kopf oder wie schafft man das da dann wirklich so eine Balance zu haben, dass beide Führungsstile miteinander funktionieren und nicht irgendwie das Team am Ende auseinandertreiben oder so?
Boah, ich weiß nicht, also unsere ExpertInnen sagen da später, glaube ich, nochmal was zu, aber ich finde auch, gerade wenn Personen unterschiedlich sind, funktioniert das ganz gut, ja, in diesem Top-Sharing. Und das entlastet ja auch natürlich irgendwie. Also man hat ein bisschen weniger Druck. Gerade so bei schwierigen Entscheidungen weißt du, okay, ich muss diese Entscheidung jetzt nicht alleine treffen und die Konsequenzen muss ich alleine ausbaden. Aber ja, also Grundvoraussetzung ist natürlich irgendwie, dass man einfach zu einem Konsens kommen kann. Weil, also sonst kommt man ja nicht weiter, wenn man da ewig hin und her diskutiert, weil so irgendwie die Grundeinstellungen und Werte nicht zueinander passen. Also ich glaube, das muss schon gegeben sein. Ja. Alles andere kann auch unterschiedlich sein, damit man sich halt auch ergänzt. Also ja, auf jeden Fall. Also es gibt da so ein paar Sachen, die müssen gegeben sein und ein paar Sachen, da gibt es ein bisschen Flexibilität.
Okay. Ja, ein anderes Modell ist auch noch das Peer-Tandem. Also zwei MitarbeiterInnen aus derselben Hierarchieebene arbeiten gemeinsam auf einer Stelle. Das heißt, sie bringen ähnliche Erfahrungen, aber auch Fähigkeiten mit. Und das ist gerade sinnvoll bei schwer zu besetzenden Schlüsselpositionen. Also gerade dann, wenn auch die Anforderung sehr komplex ist oder das Arbeitspensum sehr hoch ist, dann bietet sich so ein Peer-Tandem an, damit man sich eben gegenseitig in dieser komplexen Aufgabe oder bei dieser komplexen Stelle unterstützen kann.
Ein Tandem, was ich super interessant finde, ist das Succession-Tandem. Also hier geht es um zeitlich befristete Tandems, wo man einen erfahrenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat und eine Nachwuchskraft, die sich dann zusammentun, um zu lernen. Also einerseits voneinander, aber vor allen Dingen natürlich die Nachwuchskraft von der anderen Person. Die ist es, dass nach dem Ablauf des zeitlich begrenzten Tandems der Junior oder die Juniorin die Stelle des Seniors oder Seniorin übernimmt. Heißt, es geht auch darum, dass man ja eine viel Entwicklung durchmacht, viele Sachen lernt, damit man ja zu diesem Ziel kommt. Was ja auch möglich ist, und das ist auch so eine Sonderform des Succession Tandems, ist ein sogenanntes Legacy Tandem. Ich finde, das klingt so fancy. Hier geht es halt einfach darum, dass eine Person, die zum Beispiel in naher Zukunft in den Ruhestand geht oder wo man weiß, da wird bald ein Jobwechsel stattfinden, also einfach ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die das Unternehmen verlassen wird, bildet zusammen mit einem Nachfolger ein befristetes Tandem. Das Ziel ist also die optimale Einarbeitung und auch die Sicherung von Fachwissen, weil wär ja natürlich blöd, wenn die Person einfach geht und das ganze Wissen mitnimmt. Also für sowas sind solche Legacy-Tandems einfach eine echt gute Option.
Ein letztes Modell, was wir euch vorstellen wollen, ist das Cross-Functional-Tandem. Das heißt, zwei MitarbeiterInnen aus verschiedenen, ja, unterschiedlichen Fachbereichen oder auch Abteilungen arbeiten gemeinsam und schaffen damit eben auch Synergien und sie ermöglichen auch eine Schnittstelle zwischen zwei Abteilungen oder Fachbereichen. Das heißt, beide profitieren irgendwie so ein bisschen vom Wissen des anderen und bilden dann ja auch, ja, neue eigene Kompetenzen daraus. Und was man damit natürlich auch hat, was ja auch oft so ein kleines Problem ist, so die Kommunikation zwischen zwei Abteilungen, das kann man damit eben auflösen, weil sie eben zusammenarbeiten.
Ich kann mir sowas zum Beispiel richtig gut für so schnittschnellen Positionen vorstellen, wie zum Beispiel Employer Branding, weil da hast du ja dann auch meistens so HR und Marketing und vielleicht die Unternehmenskommunikation, die eh irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und wenn du dann halt so ein Tandem hast, wo eine Person mit HR-Background und eine Person mit Marketing-Background zum Beispiel drin ist, das finde ich, also das ist mir sofort so in den Kopf geschossen, als ich das gehört habe.
Ja, kann ich mir auch total gut vorstellen, weil man dann eben auch einfach super voneinander profitieren kann und auch vom anderen, jeweils anderen super viel lernt. Es gibt aber auch noch eine andere Sonderform, das ist die Cross-Company-Tandem. Das heißt, MitarbeiterInnen aus verschiedenen Unternehmen arbeiten gemeinsam. Das heißt zum Beispiel bei einer Mutter- und Tochtergesellschaft und profitieren so jeweils vom Wissen des anderen, was er aus dem jeweiligen Unternehmen mitbringt.
Es gibt natürlich noch viele weitere Modelle, wie zum Beispiel Diversity-Tandems oder sogenannte Hop-on-Tandems oder ich habe auch gelesen FAFÜ, also ein Fach- und Führungstandem. Da gibt es so einiges. Man kann ja für alles irgendwie sich einen Namen ausdenken. Das klingt einfach alles so ein bisschen komplex für mich. Aber also wie ist das denn dann überhaupt rechtlich geklärt? Und um das so ein bisschen besser zu verstehen, dafür machen wir jetzt einen kleinen Exkurs ins gute alte Arbeitsrecht. Hier müssen wir in den Paragraph 13 gucken, nämlich dem Teilzeitbefristungsgesetz. Hier heißt es nämlich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen. Arbeitsplatzteilung. Ist einer dieser Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung verhindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet, wenn sie der Vertretung im Einzelfall zugestimmt haben. Was können wir daraus lernen? Also, Jobsharing stellt eine spezielle Form der Arbeitsplatzteilung im Rahmen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses dar. Das heißt, ArbeitnehmerInnen legen Arbeitszeit und Arbeitsteilung eigenverantwortlich fest. Dafür muss also ein Arbeitsplan erstellt werden. Das ist auch rechtsverbindlich wirksam. Dabei ist zu beachten, dass es eine Klausel zur grundsätzlichen Bereitschaft zur Übernahme von Vertretungen gibt. Also nach § 13 Absatz 1 ist der andere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bei Ausfall zur Vertretung verpflichtet. Michelle, was passiert denn jetzt, wenn wir beide zum Beispiel in einem Tandem sind und ich sage, boah, kein Bock mehr auf dich, ich kündige. Geht das so einfach oder was passiert dann mit dir?
Ja, also abgesehen davon, dass die Option für dich nicht steht, ja, was passiert dann? Hier greift der Sonderkündigungsschutz nach § 13 Absatz 2 des Teilzeitbefristungsgesetzes. Und da heißt es, scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestützte Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber unwirksam. Das Recht zur Änderungskündigung aus diesem Anlass und zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt. So, was heißt das jetzt? Das heißt im Prinzip, dass ich in dem Fall, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich kündige, ich darf auch nicht aus diesem Grund gekündigt werden, dass du gehst. Das heißt, dass mein Partner in dem Fall wegfällt. In dem Fall muss der Arbeitgeber schauen, ob er personelle oder eben auch organisatorische Maßnahmen ergreifen kann, um diesen weggefallenen Arbeitspartner zu ersetzen.
Guck mal, da hast du auch Glück, dann kriegst du bald einfach einen neuen Podcast-Partner an die Seite. Demnächst gibt es also ABCDEHR mit Michael Steinmetz und vielleicht dir als nächstes, den Zuhörer. Nein, Spaß, ich bleib natürlich. Damit Jobsharing im Unternehmen funktioniert, gibt es ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein sollten. Was wir natürlich brauchen, ist eine klare Kommunikation und Abstimmung. Also TandempartnerInnen sollten regelmäßig im Austausch stehen, damit keine Informationen verloren gehen und natürlich auch vor allem transparent miteinander kommunizieren. Das alles funktioniert natürlich auch nicht ohne eine vertrauensvolle Unternehmenskultur. Weil wenn im Unternehmen nicht so ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und der Eigenverantwortung ja, herrscht, dann können PartnerInnen auch nicht so wirklich Entscheidungen treffen oder können sich nicht so aufeinander verlassen. Also das ist auf jeden Fall eine der Grundlagen, damit ein Tandem funktioniert. Jobsharing, haben wir ja auch schon gesagt, ist so ein sehr flexibles Arbeitsmodell. Heißt, es braucht auch eine flexible Arbeitsorganisation. Heißt, das Unternehmen muss generell dafür ausgelegt sein, dass man flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte auch haben kann, um auf die individuellen Bedürfnisse der TandempartnerInnen einzugehen und auch unterschiedliche Arbeitsrhythmen zu berücksichtigen. Dadurch, dass das alles sehr flexibel geregelt ist, braucht man aber natürlich auch eine klare Aufgaben- und Rollendefinition, damit auch alle wissen, okay, was liegt jetzt in meinem Bereich, was liegt in deinem Bereich. Dafür brauchst du diese präzise Aufgabenteilung, sowie halt auch einen klaren Verantwortungsbereich, damit es nicht so Überschneidungen gibt oder halt auch irgendwie Lücken entstehen, wo jemand zum Beispiel gar nichts macht.
Was es auch braucht, ist Unterstützung durchs Management. Das heißt, Führungskräfte sollten Jobsharing ja als sinnvolle Arbeitsform oder auch als ja, Vorteil fürs Unternehmen anerkennen und das Ganze eben auch aktiv fördern. Sei es jetzt durch Coachings, durch direktes Feedback oder eben auch durch direkte Anpassungen in den Arbeitsprozessen. Außerdem ist es auch ganz wichtig, dass Jobsharing ja mit der nötigen IT oder mit der nötigen Systemunterstützung auszustatten. Das heißt, es müssen moderne Kommunikationswege geschaffen werden, die erleichtern eben dann auch den Informationsfluss und ermöglichen dann eben auch eine nahtlose Zusammenarbeit. Auch wenn vielleicht die Partner mal nicht im gleichen Ort sind, nicht im Büro sind, sondern der eine vielleicht im Homeoffice sitzt oder ja, mal remote arbeitet. Außerdem müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das heißt, Arbeitsverträge und auch die internen Richtlinien müssen flexibel gestaltet werden, um eben daher auch, wie wir es vorhin schon mal gesagt hatten, diese speziellen Anforderungen des Jobsharings auch abbilden zu können. Und da muss es einfach klare Richtlinien geben, klare Rahmenbedingungen, die eben im Arbeitsvertrag flexibel angepasst werden müssen. Und zu guter Letzt muss natürlich im gesamten Team Akzeptanz herrschen. Das heißt, es muss eine offene Haltung gegenüber dem Thema Jobsharing herrschen und das Arbeitsmodell muss auch von allen akzeptiert werden, damit es eben auch als Bereicherung empfunden wird und es eben nicht zu Missverständnissen im Team kommt.
Wenn all diese Dinge gegeben sind, dann kann Jobsharing ganz schön viele Vorteile mit sich bringen. Gucken wir uns zuerst mal Vorteile für die ArbeitnehmerInnen an. Zum Beispiel gibt es dann eine Möglichkeit auf sehr interessante Stellen, weil oft hat man zum Beispiel bei Teilzeitstellen ja auch nur so assistierende Positionen oder es gibt einfach andere Aufgaben in Vollzeitstellen, die bei einer Teilzeitstelle so nicht möglich wären. Jobsharing ermöglicht also Teilzeitkräften, interessante Vollzeitstellen auszuführen. Außerdem, und das haben wir eben ja auch schon mal angekratzt, dass sehr viele Jobsharer zum Beispiel Familie haben und Kinder, bringt Jobsharing eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Also durch so eine Teilzeittätigkeit, das geht ja auch für alle Teilzeittätigkeiten tatsächlich, hat man sehr viel mehr Flexibilität hinsichtlich Familie, aber auch zum Beispiel Hobbys oder Weiterbildung oder allem, was man noch so nebenbei macht, sei es irgendein Side-Hustle oder sonst was. Und ein sehr ja, primärer Vorteil ist auch die verstärkte Kompetenz. Also man hat zwei Personen, beziehungsweise ja, dieses Tandem, was zusammen geballtes Wissen bringt und dadurch gleichzeitig mehr fachliche Kompetenz an der Aufgabe hat. Und so können anspruchsvolle Aufgaben also auch besser bewältigt werden. Ich weiß nicht, Michelle, wir sind ja quasi auch so ein Tandem, so ein kleines, süßes Tandem. Was denkst du? Wie ergänzen wir uns?
Also so grundsätzlich, du hast gerade erzählt, dass so beide Seiten bringen fachliches Wissen. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, wir sind ja beide bei den Themen immer noch relativ neu. Also wir haben ja beide beruflich jetzt nichts unbedingt mit dem Thema Jobsharing zu tun oder Führungskräfteentwicklung. Klar haben wir irgendwo immer so unsere Berührungspunkte, man hat das mal so aufgegriffen, aber so grundsätzlich sind die Themen ja immer für uns beide neu. Was ich aber extrem bei uns finde, wir bringen beide so immer unsere Stärken ein und gleichzeitig nutzen wir aber auch die Stärken, die wir gemeinsam haben. Also ich bin ja zum Beispiel so, wenn wir anfangen zu recherchieren zu den Themen, bin ich immer ganz schnell, ganz tief irgendwo drin und schreibe irgendwie alles auf, was ich dazu finde. Und du bist dann ja eher so wirklich der Netzwerkmensch von uns beiden. Also du kennst ja Gott und die Welt und du hast irgendwie schon mal mit irgendwem auf irgendeinem Event gequatscht zu dem Thema, wie auch immer. Und dann bringst du halt die Experten zu uns. Und das ist halt in dem Punkt, finde ich, kombinieren wir das Ganze einfach total stark. Und gleichzeitig, wenn es dann so zum Beispiel um das Thema Aufbereitung geht, um die ganze Folge für euch vorzubereiten, schneiden und, da sind wir irgendwie dann wieder so, wir nutzen beide unsere Stärken, dass wir es können oder dass wir wissen, wie es geht und ergänzen uns da und nehmen uns auch gegenseitig so diese Arbeit ein bisschen ab. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber das wäre so meine Meinung dazu.
Ja. Also ich würde auch sagen, also wir sind uns, glaube ich, in den meisten Punkten sehr, sehr ähnlich und haben sehr ähnliche Stärken und Skills und auch eine ähnliche Ausgangslage. Das merken wir ja immer wieder. Thematisieren wir auch ja fast in jeder Folge irgendwie, dass wir einen sehr ähnlichen Gang haben. Aber ja, stimmt. Das sind ganz gute Punkte, wo wir uns auch gut ergänzen.
Wo wir dann aber auch direkt zu den nächsten Vorteilen kommen, was wir ja auch immer mitbekommen, man kann viel effizienter und schneller Entscheidungen treffen. Also ja, ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann springt man doch immer mal wieder zwischen A und B hin und her. Aber wenn man natürlich zu zweit ist, dann muss man diese Verantwortung, dass man eine Entscheidung getroffen hat, nämlich nicht alleine tragen. Und dementsprechend ist so ein Prozess der Entscheidungsfindung auch ja leichter, schneller und effizienter. Aber was auch ein wesentlicher Vorteil ist, ist das Thema Vertretung. Also gerade bei Krankheit oder, ja, man kennt es, es ist ein plötzlicher Ausfall, Familie oder, dann ist es natürlich im Jobsharing ja sehr, sehr viel leichter, da die Vertretung zu übernehmen. Aber an dieser Stelle Achtung, es darf natürlich trotzdem nicht zur Überlastung führen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wenn Person A aus irgendeinem Grund ausfällt, dass Person B auf einmal diese ganze Vollzeitstelle wuppen muss. Also das funktioniert an der Stelle natürlich auch nicht. Da muss man dann wirklich auch als Führungskraft schauen, wo kann man entlasten und welche Aufgaben haben auch gerade Priorität. Also was muss auf jeden Fall irgendwie erledigt werden und was kann man gegebenenfalls auch aufschieben, bis beide Kräfte wieder da sind und sich da ja gegenseitig unterstützen. Und was natürlich auch, was ich denke mal, Leonie, das kennen wir ja auch, das Thema Netzwerken ist natürlich auch ein wesentlicher Vorteil beim Jobsharing. Also gerade wenn auch so eine Stelle sich aus dem Intern heraus bildet, jeder kennt andere Menschen, jeder weiß, wo man vielleicht mit einem bestimmten Thema, mit einer bestimmten Herausforderung, zu wem man gehen kann, wer da weiterhelfen kann. Also gerade beim Thema Netzwerk, da profitiert man auch extrem voneinander. Und was ich auch total interessant finde, worüber ich tatsächlich, als wir das Thema uns so ein bisschen angeschaut haben, gar nicht so drüber nachgedacht habe, ist das Thema Wiedereingliederung. Also Jobsharing ist halt auch eine super Möglichkeit, die man bei der Wiedereingliederung nutzen kann. Weil einerseits schafft man für den Menschen, der zurückkommt, Sicherheit und auch Selbstvertrauen und man kriegt ihn halt auch wieder relativ schnell ins Team rein. Also man hat jemanden zur Hand, der ihn wieder so ein bisschen alle vorstellt und man ist einfach, ja, man hat so diesen Rückhalt des Partners. Und gleichermaßen gilt das aber auch eben für junge Nachwuchskräfte. Also wir hatten ja schon so ein bisschen diese unterschiedlichen Modelle der Tandems uns angeschaut. Aber auch hier gilt es nochmal zu sagen, gerade für Nachwuchskräfte ist das eine super Möglichkeit, um eben einerseits super schnell integriert zu werden im gesamten Team, aber eben auch, um vom Partner zu profitieren und auch von ihm direkt zu lernen.
Ich finde, da ist es halt auch so, so ein Succession-Team zum Beispiel, also Tandem, das gibt ja auch das so sehr dann auf Augenhöhe. Also es ist jetzt nicht so, ah, diese eine Person ist so komplett über mir, sondern man arbeitet auf einer Welle sozusagen, auf einer Augenhöhe miteinander an einer Sache. Das finde ich halt so speziell in diesen Succession-Tandems.
Ja.
Wenn wir uns jetzt nun die Vorteile für Unternehmen angucken, weil für die soll sich das Ganze natürlich auch lohnen, dann haben wir vor allem eine höhere Produktivität und auch Belastbarkeit, die da sehr vorteilhaft für die Unternehmen ist. Es ist ja nachgewiesen, kürzere Arbeitszeiten sorgen für eine höhere Produktivität. Also das sieht man auch schon in älteren Studien, zum Beispiel von der Hans-Böckler-Stiftung. Und demnach sind zwei Personen mit einem geringeren Pensum ja gemeinsam produktiver und auch belastbarer. Da gab es auch in der Studie von dem Jobsharing Hub und der Hochschule Heilbronn gute Daten zu.
Und ich kann mir halt auch vorstellen, gerade wenn die Partner auch total gut miteinander können, dass man sich auch irgendwo gegenseitig motiviert. Also ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen so wie so im Sport vor. Also ich kenne das so vom Fußball. Man hat so, alle haben ja eine Aufgabe. Man will gewinnen, man will ein Tor schießen und man motiviert sich da einfach ja gegenseitig da auch voranzukommen. Also
man motiviert sich vor allem nicht nur gemeinsam voranzukommen, sondern auch zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Weil ein Jobsharing kann nicht nur dem Tandem Sicherheit bei der Entscheidungsfindung geben, sondern halt auch dem Unternehmen. Dann weiß man so ein bisschen, okay, da waren zwei Personen an dieser Entscheidung beteiligt, also ist es wahrscheinlich auch eine etwas durchdachtere Entscheidung, weil zwei Personen reflektieren eine Situation ja nochmal von ganz unterschiedlichen Perspektiven und Seiten und mit anderem Know-how auch. Und dadurch gibt es gegebenenfalls zum Beispiel eine geringere Fehlerquote bei Entscheidungen. Generell kriegt man auch mehr Erfahrung für weniger Aufwand. Das ist so ein bisschen, das war, als wir dieses Thema ausgewählt hatten, am Anfang so eine Frage für mich. Und da gehen auch unsere ExpertInnen noch später drauf ein. Aber manchmal gibt es so Arbeitsmodelle, die so 60-60 sind. Also so, die Leute arbeiten zum Beispiel irgendwie mehr. Aber es ist ja auch generell so. Also zwei Personen bringen natürlich nochmal eine ganz andere Zahl an Kompetenzen mit als eine einzelne Person. Das ist ja auch normal. Also eine Person kann ja nicht alles können und wissen. Und manchmal haben zwar beide zum Beispiel das Gleiche gelernt, aber diese verschiedenen Erfahrungen, die gemacht haben, sorgen dafür, dass unterschiedliche Kompetenzen vorliegen. Das Unternehmen profitiert also von mehr Wissen, zum Beispiel zum Preis von einem sozusagen. Und das Ganze bringt auch mehr Potenzial für Innovation. Denn durch diesen Gedankenaustausch, der da tagtäglich stattfindet zwischen den Jobsharing-PartnerInnen, kommt man nochmal auf ganz neue Ideen und Gedankensätze, als wenn man in einer Stelle alleine ist.
Und natürlich so ganz grundsätzlich, wie wir es ja auch schon so bei den Vorteilen für die ArbeitnehmerInnen besprochen hatten, das Thema Netzwerken und auch ja das Thema Teambildung. Man hat halt grundsätzlich einfach eine viel gestärktere Unternehmenszugehörigkeit, weil man eben einerseits natürlich ganz, ganz eng mit seinem Kollegen, seiner Kollegin zusammenarbeitet, aber weil man so eben auch als Gesamtbild viel mehr im Unternehmen integriert ist.
Da muss man aber ein bisschen aufpassen, da ich denke hier gerade so an unsere letzte Folge, an der Folge mit inneren Kündigungen, wo man gesagt hat, so manchmal bleibt man vielleicht länger im Job, weil man ein gutes Team hat oder so. Ich glaube, gerade bei so einem Tandem ist das eine gefährliche Sache, wenn man zum Beispiel, wenn eine Person aus dem Tandem vielleicht nicht mehr so zufrieden ist oder was anderes möchte und innerlich vielleicht zum Beispiel gekündigt hat, bleibt sie dann vielleicht sogar auch länger, weil sie halt natürlich so einen Tandempartner hat. Und ein Tandempartner ist ja nochmal eine ganz andere Sache, die Person einfach, sage ich mal, zu verlassen, als ein Team zum Beispiel. Weil du bist ja wirklich, du hast eine gemeinsame Stelle zusammen. Und das, ich weiß nicht, das ist mir sofort so in den Kopf gekommen. Und ja, also wenn ihr nochmal mehr zur inneren Kündigung hören wollt und was es da vielleicht so für Herausforderungen gibt, dann hört nochmal in die letzte Folge rein.
Was natürlich aber dennoch nicht zu vergessen ist, ist ein anderer wesentlicher Vorteil für Unternehmen, denn man wahrt das Know-how. Also es findet ja, auch wenn es jetzt zwei super erfahrene MitarbeiterInnen sind oder auch ja in Bezug auf Nachwuchskräfte, es findet ja kontinuierlich ein Wissenstransfer statt. Also ob man es jetzt nun aktiv merkt und auch wirklich so aktiv macht, aber man lernt immer was von seinem Partner. Das bleibt halt einfach nicht aus und es ist ein wesentlicher Vorteil dieses Arbeitszeitmodells. Und natürlich, es ist ein sehr modernes Thema, es sorgt natürlich auch für ein gutes Image beim Unternehmen. Also man zahlt Leonie aufs Employer Branding ein, weil es ist einfach ein attraktives Unternehmensimage, wenn man solche Möglichkeiten schafft. Und ja, damit macht man sich auf dem Arbeitsmarkt, würde ich sagen, ganz attraktiv.
Ja, vor allen Dingen, weil man sich ja dann auch nochmal öffnet für ganz andere BewerberInnen. Also wenn du Leute hast, zum Beispiel schon fertige Tandems, die gemeinsam nach einem Job suchen, also wenn du die Möglichkeit bietest und das auch öffentlich, sag ich mal, promotest, dann hast du ja nochmal einen sehr viel größeren BewerberInnen-Pool, als wenn du nur nach Vollzeitkräften zum Beispiel suchst. Aber wie immer gibt es natürlich auch Herausforderungen, sowohl für die Jobsharer als auch für die Unternehmen.
Ja, ich würde sagen, starten wir erstmal mit den Jobsharern. Also ich glaube, eine Herausforderung, die wie allen direkt einfällt, ist das Thema Erfolgsdruck oder gegebenenfalls auch Konkurrenzkampf. Also so der erste Ansatz ist da, Jobsharing ist ja auch ein recht modernes Modell und dementsprechend muss es ja gut laufen. Also da hat man, wenn man jetzt beispielsweise das erste Tandem im Unternehmen ist, ja doch schon ziemlich mit Druck zu kämpfen. Schließlich könnte es ja auch so die Verantwortung für zukünftige Tandems sein. Also das ist halt so ein Thema, was halt zum Problem werden kann, dass dieser Erfolgsdruck extrem hoch ist. Und natürlich die beiden Partner unter sich, auch da kann es passieren, ja, auch da eigentlich soll man ja zusammenarbeiten, aber dass es da so ein bisschen zum Konkurrenzkampf kommt. Macht der eine die Aufgabe vielleicht besser als ich? Und ne, das sind alles so Fragen, die dabei halt aufkommen können. Und da stelle ich mir natürlich auch so die Frage, wie kann man das vermeiden? Also Leonie, würde dir da so spontan so einen Lösungsansatz einfallen, der dafür sorgt, dass es nicht zu diesem Konkurrenzdenken kommt?
Also ich glaube erstmal, wer so dieses Konkurrenz- und Ellbogen-Mindset irgendwie hat, der arbeitet erst gar nicht im Tandem. Also ich glaube, das sind nicht die Personen, die dann direkt sagen würden, ja, ich will mit wem anders zusammenarbeiten. Also deswegen weiß ich gar nicht, wie häufig das so vorkommt. Aber eine Maßnahme, die mir so einfällt, könnte zum Beispiel halt irgendwie sein, dass zum Beispiel ein Boni nur ausgezahlt wird, wenn beide TandempartnerInnen performen. Oder weitere Maßnahmen könnten sein, viele Feedback-Gespräche, damit man wirklich ehrlich miteinander ist und schaut, dass man gegebenenfalls seine Arbeitsweise anpasst, wenn man merkt, okay, irgendwie habe ich da so ein Gefühl, so ein negatives Gefühl gegenüber meinem Tandempartner. Aber auch natürlich so Teambuilding-Maßnahmen, irgendwie Challenges, die nur in Kombination gelöst werden können, wo du gar nicht ohne deinen Tandempartner auskommst. Und ich glaube, das könnte alles so diesen Zusammenhalt stärken, sodass man merkt, okay, ich brauche auch die andere Person. Wir müssen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da halt einfach auch noch eine dritte Person, also beispielsweise ein Coach oder halt einfach ein direkter Ansprechpartner, der die da unterstützt, also so ein Tandem-Team da auch unterstützt, sehr, sehr sinnvoll sein kann. Und letztlich ist es eben ja auch die Herausforderung. Man will ja diese vollkommene Kompatibilität entwickeln. Also gerade am Anfang müssen sich die Tandempartner ja auch aneinander gewöhnen. Sie müssen irgendwie so ein Gleichgewicht finden und sich einpendeln. Und das erfordert halt einfach Zeit und vor allem eben auch Kommunikation. Also, und das sollte ganz einfach dann auch letztlich vom Arbeitgeber gefördert werden, weil man möchte ja wirklich mit dem Ziel daran gehen, dass ein tiefes Vertrauen sich entwickelt und eben eine vollkommene Transparenz.
Wenn wir uns nun die Herausforderungen bei Unternehmen anschauen, kamen uns so drei hauptsächliche Herausforderungen in den Kopf. Einerseits ist es natürlich eine sehr viel komplexere Recruiting-Maßnahme. Wir haben ganz am Ende auch nochmal ein paar Tipps, so wie man das Recruiting gestalten kann für solche Tandempaare. Aber es ist generell, es sind zwei Personen, die man rekrutieren muss, die vor allen Dingen auch gut miteinander funktionieren müssen. Also besser als vielleicht in einem normalen Team, sage ich mal. Und demnach ist nicht nur eine Stelle irgendwie zu besetzen mit einer Person, sondern mit zwei Personen, die ganz eigene Kompetenzen und Erfahrungen mitbringen. In vielen Fällen hat man das zum Beispiel auch, dass sich Personen schon direkt als Tandempaar bewerben. Also gegebenenfalls ist da dann die Kompatibilität groß, aber zum Beispiel eine Person von den Zweien hat nicht die ausreichenden Skills oder nicht die gewünschten Kompetenzen. Und ich weiß nicht, Michelle, glaubst du, Unternehmen sollten besonders bei Tandems dann ein bisschen flexibler in den Anforderungen sein, gerade weil die Personen die Antwortung nicht alleine tragen? Also mal angenommen, eine Person ist zum Beispiel qualifizierter als die andere.
Also so meine persönliche Meinung wäre da, ja, es muss mehr Flexibilität herrschen, weil natürlich beide müssen irgendwie schon das gelernt haben oder die Erfahrungen, die Skills so ein bisschen mitbringen, um diese Stelle zu erfüllen. Aber wenn jetzt beispielsweise einer von den beiden dieses Stellenprofil halt zu 100% erfüllt und der andere nur zu 60%, dann kommen wir letztlich auch zu diesem Thema, was wir ja auch in den Vorteilen angesprochen haben. Man kann nur von seinem Partner profitieren. Und gerade dann, wenn es eben zwischen beiden Tandempartner matcht und es funktioniert und man hat diesen extrem guten Austausch, dann glaube ich, dass ein Unternehmen da langfristig nur von profitieren kann, weil eben die vielleicht noch etwas weniger qualifizierte Person das ganze Wissen aber ja aufnehmen kann. Und das heißt ja auch nicht, nur weil vielleicht der eine Tandempartner fachlich qualifizierter ist, dass nicht der andere Tandempartner vielleicht auch menschlich von der jeweils anderen Person profitieren kann. Also ich finde immer so grundsätzlich klar, bestimmte Punkte müssen in diesem Stellenprofil abgedeckt sein. Aber grundsätzlich sehe ich da mehr Potenzial, langfristig zwei hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.
Glaube ich auch. Und es geht ja so ein bisschen der Trend dahin, dass man sagt so, hey, du checkst nicht alle Boxen, bewirb dich trotzdem. Also Unternehmen nehmen da ja schon so ein Risiko, sage ich mal, in Kauf und sagen, hey, wir entwickeln zur Not auch Leute weiter. Und ich glaube, besonders in solchen Tandems ist es dann halt das Entwicklungspotenzial ja nochmal sehr viel schneller und größer, sodass man da ein bisschen freier in der Entscheidung sein kann. Ein anderes Risiko, was aber tatsächlich ein bisschen größer wird, ist natürlich das Konfliktrisiko. Und das ist so der zweite Punkt, den wir hatten. Also es besteht natürlich immer das Risiko, dass ein Tandem auseinanderbricht. Das Risiko lässt sich mit einem passenden Recruiting-Prozess natürlich verringern, aber ganz vermeiden kann man das natürlich nie. Man weiß nie, wie sich eine Beziehung zwischen Leuten irgendwie, ja, entwickelt. Aber es ist einfach wichtig, die richtigen Menschen zusammenzuführen, um dieses Risiko möglichst gering zu halten. Und der letzte Punkt ist, natürlich, man hat zwei Personen und beide Personen müssen natürlich gleichermaßen ausgestattet werden. Das ist einfache Mathematik. Zwei Monitore und zwei Laptops und zwei, was auch immer, ist mehr als eins. Deswegen natürlich ist es halt irgendwie teurer, so ein Tandem auszustatten. Aber natürlich haben durch die Vorteile, die wir genannt haben, hat man ja auch so das doppelte Know-how zum Beispiel.
So, und jetzt wollen wir euch auch gerne so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, wenn ihr jetzt sagt, boah, Jobsharing wäre vielleicht eigentlich ganz interessant bei unserem Unternehmen oder für so die ein oder andere Stelle. Von daher wollen wir euch gerne so einen kleinen Schritt-für-Schritt-Plan geben. Also, zuallererst starten wir mit der Analyse und der Zieldefinition. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, ja, welche Bereiche oder auch Funktionen überhaupt fürs Jobsharing geeignet sind. Also, man untersucht natürlich, welche Arbeitsinhalte sind da drin, welche Prozesse muss man beachten und ja, würde diese Stelle und auch die ja damit geteilte Kommunikation in dem Fall überhaupt zugelassen werden können. Und natürlich müssen wir auch die Rahmenbedingungen analysieren. Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über die Voraussetzungen gesprochen und sind die jetzt zum Beispiel schon gegeben, muss da gegebenenfalls noch was angepasst werden? Da muss man halt wirklich mal so ein bisschen ja in die Kultur reinschauen und das Ganze einmal für sich analysieren. Und bevor es natürlich losgehen kann, muss man auch miteinander besprechen, wo soll die Reise überhaupt hinführen? Also was ist das Ziel? Was soll letztlich auch dieses Jobsharing ja fürs Unternehmen bringen? Also soll es zum Beispiel die Flexibilität erhöhen? Soll es Fachkräfte binden? Soll es positiv auf Work-Life-Balance einwirken? Also das ist auf jeden Fall wichtig, weil wenn wir uns am Ende natürlich anschauen, war unser Jobsharing-Projekt erfolgreich oder nicht, dann brauchen wir natürlich ein Ziel, was wir letztlich auch messen können.
Schritt Nummer zwei ist dann die Konzeptentwicklung und Strategie. Denn bei so einer Einführungsstrategie gibt es ja einige Fragen, die man sich erstmal stellen sollte, um zu sehen, wie das alles funktionieren könnte in dem eigenen Unternehmen. Hier haben wir so ein paar Fragen, wie zum Beispiel, sollte es erstmal eine Testphase geben, also wie so eine kleine Probezeit, also so ein Piloten? Für welche Mitarbeitergruppen und Stellen soll das gemäß der Analyse dann jetzt auch ermöglicht werden in dem Pilot? Wer trägt die Verantwortung, also für dieses Projekt? Wer prüft diesen Erfolg? Weil du brauchst ja eh eine Person, die das alles im Blick hat und nicht nur die TandempartnerInnen selbst, sondern jemanden, der das alles wieder zusammenführt. Soll es Trainings oder Fortbildung zum Thema geben? Und wie soll die Aufgabenteilung geregelt werden? Also eigenverantwortlich oder gibt man vielleicht sogar vor, wer was in einem Tandem übernimmt? Und dann muss man auch überlegen, was für ein Arbeitsmodell stellen wir dann zur Verfügung. Also Klassiker sind ja sowas wie 50-50, also zeitliche Aufteilung. Oder es gibt auch noch ganz viele andere Aufteilungen. Also ich meinte eben ja schon mal so, manchmal geht das sogar über die 100% hinaus. Man kann Aufteilungen machen, irgendwie jeder ist einen Tag in der Woche da, man ist vielleicht mal gemeinsam in der Woche da. Vielleicht spielt die eine Person an dem einen Tag, sag ich mal, Chef und der andere an dem anderen Tag. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche, ja, Aufteilungen, die ganz spannend sind. Und dann muss man natürlich auch schauen, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten haben die einzelnen Job-Sharing-Partner und wie wird das verteilt. Und wie ist auch die Übergabe und der Übergang von der normalen Rolle jetzt zu dieser neuen Tandem-Rolle geregelt. Und auch ganz, ganz wichtig, Kommunikationswege. Also hier muss man einfach klare Kommunikations- und Abstimmungsprozesse entwickeln, wie zum Beispiel regelmäßige Meetings und digitale Kollaborationstools.
Ja, und natürlich als drittens muss wie bei jedem neuen Projekt oder jeder Veränderung im Unternehmen muss das Management eingebunden werden. Und hier bietet es sich beispielsweise an, Informationsveranstaltungen zu planen, also Workshops oder auch Meetings, wo eben ja Führungskräfte und eben auch betroffene Teams über das Konzept informiert werden, eben auch aber ihre Bedenken einräumen können und man das Ganze eben ja transparent miteinander kommuniziert. Aber man muss sich natürlich auch in diesem Zuge die Unterstützung sichern. Also das Top-Management und auch die Abteilungsleiter, die müssen halt eben hinter diesem Modell stehen, die Ressourcen zur Verfügung stellen oder gegebenenfalls auch die Anpassungen vornehmen, die nötig sind, damit eben ja das ganze Modell Jobsharing funktionieren kann.
Anpassung ist ein gutes Stichwort, weil der nächste Schritt wäre natürlich, die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen. Also hier geht es vor allen Dingen um Arbeitsverträge und Richtlinien, die überarbeitet werden müssen, weil wenn du zum Beispiel so ein Pilotprojekt hast und ganz viele Leute plötzlich in so eine neue Arbeitsrolle rutschen, musst du natürlich auch Arbeitsverträge anpassen. Und das alles muss natürlich gemäß Paragraph 13 geschehen, den wir eben schon so schön vorgelesen haben. Und wichtig ist hier aber auch, tarifliche und andere rechtliche Aspekte, wie zum Beispiel Betriebsvereinbarungen und sowas, müssen damit gegengecheckt werden. Wenn nämlich in den tariflichen Vorgaben irgendwas steht, was dagegen spricht, dann ist das vielleicht gar nicht möglich mit dem Jobsharing. Also das muss man immer im Blick behalten. Und man muss auch schauen, gibt es vielleicht im Unternehmen andere, ja, Arbeitszeitgestaltungen oder weitere Veränderungsprozesse, wo Jobsharing eine Auswirkung drauf hat. Also vor allen Dingen, wenn man auch sagt, okay, wir haben zum Beispiel jetzt ein Jobsharing-Modell in der einen Abteilung, in der anderen aber nicht, muss man natürlich gucken, können die dann immer noch gut miteinander zusammenarbeiten.
Da kommt natürlich einer der wichtigsten Punkte, nämlich ja, die Auswahl und auch die Schulung der Jobsharing-Partner. Also erstmal geht es natürlich um die Kandidatenauswahl. Wie wählt man dann auch den geeigneten Mitarbeiter aus, die dann nicht nur fachlich, sondern eben auch in Bezug auf Teamfähigkeit und auch auf Kommunikation überzeugen? Also es ist natürlich immer einfacher, erstmal das Ganze mit bestehenden MitarbeiterInnen zu testen, bevor ja das Recruiting rausgeht und extern nach einem Tandempartner sucht. Und gerade bei so einem Test kann man dann eben auch schauen, ja, ob sich passende Paare vielleicht schon kennen, die sich auch schon selbst so herausgebildet haben, die einfach von selbst matchen. Und hier muss man dann darauf achten, dass man gar nicht unbedingt zwei Personen hat, die dieselben Skills haben, die eben dann zusammentut, sondern eben ja zwei Personen, die sich letztlich auch ergänzen. Und in dem Fall ist es gerade auch, wenn man jetzt beispielsweise mal einen Tandempartner von extern holt, ist es natürlich auch wichtig, das Ganze, ja, so eine Kennenlernphase langfristig zu gestalten. Und da habe ich mich so gefragt, Jenny, was wären für dich denn jetzt so eine Bedingung oder so eine Situation, in dem du jetzt, also gerade wenn es jetzt vielleicht ein Tandempartner von extern wäre, wie du den kennenlernen wollen würdest? Also was würde dir da so spontan einfallen, um so die menschlichen Werte abklopfen zu können? Weil Skills können die dir natürlich auf dem Zettel liefern, aber das Menschliche steht nicht auf dem Lebenslauf.
Also was mir hier so einfallen würde, gerade halt auch so, wenn man jetzt eine Person wäre, die so ein Programm auf die Beine stellt und dafür verantwortlich ist, so kleine Matching-Events irgendwie zu hosten. Also so ein bisschen wie so Speed-Dating wahrscheinlich, um erstmal erste Sympathien vielleicht rauszufinden und dann halt phasenweise irgendwie in, ja, so tiefere Sachen reinzugehen. Also ich kann mir das so ein bisschen Assessment-Center-mäßig vorstellen, aber nicht, dass man jetzt jemanden da irgendwie testet, sondern einfach um zu schauen, wie funktioniert man so zusammen. Und da könnte ich mir dann vorstellen, nach so einem ersten, sag ich mal, Sympathietreffen und wo man sieht so, ah, guck mal, die beiden, die könnten auch gut zusammenpassen, dass man dann dem vielleicht so, ja, eine Aufgabe zusammengibt zum Lösen. Ich denke irgendwie so an so Escape Rooms. Also, dass man irgendwie so ein Event hat, wo man so mehrere Escape Rooms vielleicht zu den verschiedenen Themen irgendwie hat. Also, ich meine, so Escape Rooms werden ja auch so im Business-Kontext irgendwie immer beliebter. Das kann ich mir hier richtig gut vorstellen, weil ich finde es, ich weiß nicht, hast du schon mal so ein Escape Room gemacht?
Nee.
Ich finde, das ist immer, da merkst du wirklich, wer die andere Person ist. Du bist so unter Druck, du musst kreativ sein, du musst eher Ideen und da merkst du halt auch die persönliche Komponente sehr stark raus.
Okay, ja.
Also sowas kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja, grundsätzlich geht es ja auch so um so wirklich so Grundvoraussetzungen. Ne? So,
ja,
hast die Sympathie, genau. Kann man harmonisch miteinander umgehen, vor allem halt auch so in so vielleicht etwas aufregenderen oder stressigeren Situationen.
Kommt man zusammen gut zur Lösung. Also ja, das genau. Finde ich halt irgendwie, das ist ja das, worum es dann halt auch letztendlich irgendwie geht, dass man zusammen zur Lösung kommt. Ja. Also das wären so meine Ideen dazu, wenn ich das auf die Beine stellen müsste.
Ja, und so grundsätzlich ist es dann ja auch einfach so Kompetenzen, auf die dann geachtet werden muss. Also ist die Kommunikationsbereitschaft beider Partner da, ist auch die Kompromissbereitschaft da, weil es ist klar, man kann noch so gut matchen und man kann sich noch so gut verstehen. Es gibt immer Situationen, wo der eine andere Meinung hat als der andere. Und da muss natürlich auch geschaut werden, natürlich soll es jetzt letztlich nicht so im People-Pleasing und ja, alles, was du sagst, ist richtig ausarten. Aber es müssen natürlich irgendwo auch beide Seiten dann bereit sein, okay, wir gehen beide einen Kompromiss ein, damit wir letztlich auch nicht in unserem Sinne vielleicht auch die beste Lösung finden, sondern im unternehmerischen Sinne auch die beste Lösung haben. Und natürlich Kompetenzen sind auch, dass sie beide sich gut organisieren können, dass sie teamfähig sind, dass sie vor allem auch vertrauenswürdig sind. Also ich glaube, Vertrauen ist mit eins der wichtigsten Grundpfeiler
Ja,
in so einem
würde ich auch
Tandem.
sagen.
Und dass man natürlich zuverlässig ist. Also gerade wenn es um Aufgabenteilung geht, man ist ja irgendwo dann auch abhängig von seinem Partner und da muss man sich einfach auf seinen Partner verlassen können. Und da können natürlich Coaching und Schulungen super zu beitragen. Also dass man gemeinsam schaut, wie kann man effektiv kommunizieren, wie kann man Konflikte lösen oder welche neuen Arbeitsformen gibt es auch, in denen man vielleicht zusammenarbeiten kann.
Ich denke so, Coaching, Schulung oder Paartherapie, das wird es wahrscheinlich auch tun. So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Gut, kommen wir zu Schritt Nummer 6, nämlich die Implementierung und Pilotphase. Wenn wir also alles geklärt haben, was drumherum ist, müssen wir auch irgendwie starten. Also, wie wir haben ja schon gesagt, so ein Pilotprojekt ist wahrscheinlich am besten, um erstmal auszutesten, wie das so funktioniert. Und da wäre es dann wahrscheinlich gut, dass man das erstmal ja zeitlich begrenzt. Und auch ja, begleitet. Also, dass man das nicht nur durch IT-Tools und Plattformen zum Beispiel begleitet, da, um so ein bisschen die Informationen ins Flowen zu bringen, die Zusammenarbeit zu stärken, sondern auch zum Beispiel irgendwie durch Events und Networking und Austauschformate zwischen den Tandems, die man im Pilotprojekt hat, damit die auch voneinander lernen können und gemeinsam Lösungen für ihre Herausforderungen finden können und schauen können, wie können wir diese Tandems noch besser gestalten.
Als siebten Schritt ist natürlich auch ganz wichtig, dass es regelmäßig Feedback gibt. Also ein regelmäßiges Monitoring, dass man wirklich während der Pilotphase regelmäßige Gespräche führt mit den Jobsharing-Partnern, mit Vorgesetzten und eben ja mit allen betroffenen Teams, die mit dem Jobsharing-Tandem zusammenarbeiten. Also wichtig ist an der Stelle auch, irgendwer muss sich auch für dieses Pilotprojekt verantworten. Und dann geht es letztlich darum, Anpassungen vorzunehmen. Also wenn da eben die Ergebnisse rauskommen, dass irgendwas vielleicht noch nicht so gut funktioniert, wie es ja in der Zieldefinition angesetzt war, dann muss man das Feedback eben nutzen, um Prozesse anzupassen, um das Arbeitsmodell anzupassen oder eben auch Kommunikationsstrukturen gegebenenfalls nochmal abzuändern.
Und last but not least haben wir dann die Optimierung und Skalierung. Das hat Michelle ja gerade schon angerissen. Man führt dann eine Erfolgsanalyse, also im besten Fall eine Erfolgsanalyse durch. Hoffentlich war das Projekt dann auch erfolgreich. Aber man schaut sich die Ergebnisse der Pilotphase an. Also man guckt nochmal, welche Ziele haben wir ganz am Anfang in Schritt 1 definiert? Was wollten wir da erreichen? Welche KPIs haben wir hier vielleicht auch, wo wir am Anfang eine Nullmessung gemacht haben und die wir jetzt nochmal mit neuen Werten abgleichen können nach einer bestimmten Zeit. Und man kann auch Best-Practice-Beispiele aus dem Unternehmen dann identifizieren. Also wenn es da zum Beispiel, sag ich mal, das Dream-Team irgendwo gab, kann man schauen, was lief da denn besonders gut, was haben die gemacht, was andere vielleicht nicht gemacht haben. Und dann ist es soweit, dann kann man endlich das Rollout planen. Also bei einem positiven Ergebnis skaliert man das Modell dann schrittweise auf andere Bereiche oder Abteilungen und passt das Konzept fortlaufend an. Und wenn diese ja, Pilotphase erfolgreich war, dann können zum Beispiel auch Tandems von extern rekrutiert werden. Also das wäre so, glaube ich, eine Empfehlung, dass man, wie gesagt, ja erstmal intern startet. Und dafür braucht es ja dann auch viele Prozessänderungen und Schulungen im HR, weil die natürlich auch auf die neuen Anforderungen abgestimmt werden müssen. Wenn man konkret nach einem Tandempartner sucht jetzt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel im HR sitzt und ihr sagt, boah, hier, wir wollen diese Stelle unbedingt im Tandem ja, besetzen oder wir haben hier jemanden, der möchte es gerne, hat aber keinen Partner, da gibt es auch da draußen Online-Plattformen und auch Netzwerke für so ein Tandem-Matching, zum Beispiel Peer-to-Share von dem Job-Sharing-Hub.
Und damit sprichst du eigentlich schon eine perfekte Überleitung an, weil wir nun zu unseren beiden ExpertInnen kommen, Birte und Kibre, ab. die ja neben ihrem Jobshare bei Beiersdorf auch als Coaches für das Jobsharing Hub unterwegs sind.
So, hallo Kibriav, hallo Birte. Schön, dass ihr dabei seid. Am besten stellt ihr euch einfach mal kurz selbst vor. So, wer seid ihr, wo arbeitet ihr und was habt ihr überhaupt mit Jobsharing zu tun?
Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich bin Kibre, 50 Jahre alt und Vater von 5 Kindern. Ich bin seit ungefähr 17 Jahren bei Beiersdorf beschäftigt im Bereich Supply Chain.
Und ich bin Birte, hallo, ich bin 43 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern und arbeite ebenfalls bei Beiersdorf in der Supply Chain und das jetzt auch schon seit über 15 Jahren.
Ja, und gemeinsam haben wir in verschiedenen Bereichen gearbeitet, darunter Vertrieb, im Bereich Netzwerk, Strategie und Einkauf. Und heute sind wir als Head of Value Added Services oder VAS Management tätig. Das bedeutet, dass wir für die Produktveredelung und für die gesamte Verantwortung dafür zuständig sind, wie unsere Zweitplatzierungen rechtzeitig ins Regal kommen, also in den Handel.
Genau, und was das zum Thema Jobsharing betrifft, so arbeiten wir beide halt in diesem Modell. Es ermöglicht uns, berufliche Herausforderungen und familiäre Verpflichtungen besser zu vereinbaren. Und das merken wir jetzt schon, dass das erfolgreich ist, weil wir das jetzt schon seit über 3 Jahren gemeinsam machen. Und nebenberuflich sind wir beide auch noch freiberufliche Coaches für dieses Thema. Also wir unterstützen andere Menschen, die auch den Start im Job gemeinsam wagen. Und das machen wir bei einer kleinen Unternehmensberatung, die sich auf das Thema Jobsharing fokussiert hat.
Ich finde es einfach mega witzig. Ich finde, man merkt einfach direkt schon eure Dynamik, so wie ihr abwechselnd antwortet. Aber erzählt doch mal ein bisschen. Also wie ist es zu eurem Jobshare gekommen und wie ist euer Tandem so aufgebaut?
Ja, ich finde, das ist eine interessante Geschichte, denn tatsächlich war Kibra einmal mein Chef und ich hatte bereits in einer anderen Konstellation unter ihm schon mal im Tandem gearbeitet, mit einer Frau. Und wir haben also schon vorher gut zusammengearbeitet und uns gegenseitig sehr geschätzt.
Genau, und ich habe mir gewünscht, mehr Balance in mein Leben zu bringen, also eine bessere Work-Life-Balance hinzubekommen und habe Birte dann irgendwann gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit mir gemeinsam einen Job zu teilen. Und ja, das war quasi wie so ein Jobantrag und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass sie sofort begeistert war und dann mit mir gestartet ist.
Und ich fand das von Anfang an sehr spannend und habe dann Ja gesagt. Und so rein in Zahlen, Daten, Fakten heißt es halt, dass wir beide 60% arbeiten, was ja zusammen 1,2 FTE ergibt. Und ja, das ist ein bisschen mehr, aber das Besondere ist halt eben auch, dass wir auch 200% Wissen in unser Team einbringen. Also wir sagen dann immer, 1 plus 1 ist 3, also Jobsharing ist mehr als die Summe seiner Teile.
Absolut. Und die Magie passiert in der Überlappung unserer Arbeitszeiten. Also wir haben sogar einen Avatar kreiert, den nennen wir Gibi. Also es ist eine Kombination aus unseren Vornamen, Kibre und Birte. Und das ist unser gemeinsames Ich, wenn ihr so wollt. Also das hilft uns, unsere Identität im Jobsharing zu stärken.
Und um das Ganze noch effizienter zu gestalten, haben wir sogar eine gemeinsame E-Mail-Adresse, was viele immer überrascht und auch, ich würde sagen, den bestgefülltesten Familienkalender, den man sich vorstellen kann, gepaart natürlich mit Business. Weil nur so können wir sicherstellen, dass wir immer auf dem gleichen Stand sind und keine wichtigen Informationen verloren gehen.
Ja, richtig. Und bei der 1-zu-1-Betreuung unserer Mitarbeiter haben wir uns auch die Aufgaben aufgeteilt. Das bedeutet, dass wir nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Themen aufteilen, die wir betreuen.
Denn wir sagen, der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt nicht in unserem geteilten Ego, sondern wir sagen immer WeGo. Es geht nämlich nicht darum, die Macht zu teilen, sondern eher um die Verdopplung der Wirkung und unserer Kompetenzen.
Ja, genau. Und indem wir unsere Stärken kombinieren und uns gegenseitig unterstützen, können wir viel mehr erreichen, als wenn jeder Einzelne das machen müssen. Also wir sind mehr als die Summe von jedem Einzelnen von uns.
Und genau das ist der Punkt, den wir immer so hervorheben oder besonders betonen, nämlich dass Jobsharing nicht nur eine praktische Lösung ist, sondern auch die Möglichkeit gibt, die Zusammenarbeit und Kreativität im Team zu fördern.
Leonie hatte mir ja schon vorher erzählt, dass ihr diesen Kiwi-Avatar habt. Also ich finde das super interessant, weil das ganze Auftreten ja dann wahrscheinlich ja auch für andere weniger irritierend ist. Ihr meintet gerade schon, dass es so ein bisschen ist wie ein Antrag. Also es muss ja ein gutes Match zwischen Jobsharern geben. Wie funktioniert dieses Matching? Also gerade auch im Recruiting. Also woher weiß man, dass man zueinander passt? Werden da zum Beispiel Persönlichkeitstests benutzt? Wie ist das genau?
Ich würde sagen, das ist eine strategische Entscheidung und es gibt einige wichtige Kriterien, die dabei helfen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass beide Jobsharer, und davon bin ich sehr überzeugt, eine gemeinsame Vision haben, aber unterschiedliche Stärken mitbringen sollten.
Genau so ist es. Und beide müssen dieselben langfristigen Ziele für das Unternehmen verfolgen, aber ihre Stärken sollten sich ergänzen, nicht überschneiden. Zum Beispiel könnte eine Person stark in der strategischen Planung sein, während die andere sich auf die operativen Umsetzungen konzentriert. Und bei uns ist es ähnlich.
Und ein weiter wichtiger Punkt sind zum Beispiel, also was ich sehr wichtig finde, geteilte Werte und eine ähnliche Führungshaltung. Ja, weil Vertrauen und Respekt sind natürlich essentiell, besonders in Krisensituationen, weil Jobsharer müssen zusammenhalten und auch Entscheidungen gemeinsam vertreten, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind oder diese auch alleine vertreten müssen. Und dabei ist jetzt auch nicht zu vergessen, dass Kommunikations- und Konfliktfähigkeit auch besonders wichtig sind. Weil nur wenn die beiden über Probleme offen sprechen können, ne? Also die Frage sollte man sich stellen, und haben sie Fähigkeiten, Konflikte schnell und konstruktiv zu lösen und auch regelmäßige Abstimmungen und eine gemeinsame Entscheidungslogik, sind hier auf jeden Fall ein Muss, damit das Ganze zum Erfolg kommt.
Und schließlich ist es wichtig, die Chemie und die Zusammenarbeit im Alltag zu testen. Und eine gemeinsame Projektphase kann zeigen, ob die beiden wirklich harmonieren. Jobsharing ist quasi wie eine Partnerschaft. Wenn die Zusammenarbeit passt, kann sie das Unternehmen auf ein neues Level bringen. Und davon sind wir absolut überzeugt.
Michelle und ich haben ja während der restlichen Folge schon so ein bisschen gesprochen und so ein paar Fragen uns gestellt, die wir haben. Und eine davon war es, wann es wirklich Sinn ergibt, aus einer Position einen Jobshare zu machen, statt jetzt zum Beispiel einfach zwei separate Teilzeitstellen zu haben oder halt einfach die Vollzeitstelle. Was könnt ihr uns dazu erzählen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Jobsharing macht besonders dann Sinn, wenn die Aufgaben so komplex sind, dass sie von zwei Personen besser bewältigt werden können. Außerdem kann es bei der Flexibilität und Kreativität im Team wirklich fördern.
Und wenn zwei Personen ihre Stärken kombinieren, können sie oft bessere Ergebnisse erzielen, als wenn jeder für sich alleine daran arbeitet. Und das ist besonders wichtig in dynamischen Umfeldern, wo schnell Entscheidungen und Anpassungen erforderlich sind. Und das merken wir in unserem operativen Job gerade jeden Tag, wie toll das ist.
Ihr beide arbeitet ja im 60-60-Modell. Das bedeutet, dass eure Stelle ja 120% ergibt. Wie ist das mit dem Gehalt? Eine Person für eine Vollzeitstelle zu vergüten, wäre aus Unternehmersicht ja eigentlich günstiger.
Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt, weil in der Regel wird das Gehalt ja auf Basis der Gesamtverantwortung und der Marktstandards für die jeweilige Position verhandelt. Es kann also sein, dass wir beide ein Gehalt erhalten, was dem einer Vollzeitstelle entspricht, beziehungsweise aber aufgeteilt wird. Aber hier ist es bei Beiersdorf ganz besonders, weil hier hat sich sogar die Vorstandsebene dazu committet, dass die 20% immer extra getragen werden und kein Problem bei der Auswahl der Kandidaten oder der Gehaltsfestsetzung darstellen darf.
Ja, guck mal, das ist schon mal ein richtig gutes Beispiel dafür, wie das Ganze aussehen kann, wenn das Management auch hinter Jobsharing steht. Darüber haben Michelle und ich nämlich auch schon gesprochen, dass das eine Voraussetzung ist dafür. Aber wenn man sich nun in einem Jobshare befindet, hat man dann automatisch dasselbe Gehalt oder verhandelt man einzeln oder sogar vielleicht gemeinsam? Also gibt es da überhaupt Verhandlungsspielraum, zum Beispiel wenn eine Person mehr Erfahrung hat oder besser performt?
Also das hängt oft von der Unternehmenspolitik ab. Also in vielen Fällen verhandeln wir gemeinsam, um eine faire Lösung zu finden. Wenn eine Person aber mehr Erfahrung hat, kann das durchaus in die Gehaltsverhandlung mit einfließen. Es ist entscheidend, offen über die individuellen Stärken und Erfahrungen zu sprechen, um eine gerechte Vergütung zu erreichen. Und so haben wir das auch gehandhabt und denken, wir haben eine ganz gute Lösung für uns gefunden bisher.
Okay, spannend. Also Transparenz ist da ein Key-Faktor. Last but not least, wenn unsere ZuhörerInnen sich jetzt selbst in einem Tandem befinden oder ja, sich das gut vorstellen können, was habt ihr für Alltagstipps für TandempartnerInnen? Wie koordiniert man sich am besten?
Also ein guter Tipp ist, regelmäßige Meetings einzuplanen. Also wir nennen das WeTime, um den aktuellen Stand der Projekte zu besprechen und anstehende Aufgaben zu klären.
Und außerdem ist es total hilfreich, und ich habe das vorhin schon gesagt, einen gemeinsamen Kalender zu nutzen, um Termine und Deadlines im Blick zu halten. So kann man nämlich sicherstellen, dass nichts übersehen wird. Und da zählt es auch nicht nur um Business Topics, weil auch wir haben festgestellt, dass es total wichtig ist, auch mal so einen Geburtstag der Kinder oder so einen Hochzeitstag da einzupflegen. Dann weiß man nämlich auch immer, dass man da schon geschickt drumherum manövrieren kann, damit nämlich genau zum Thema Work-Life-Balance auch da an der anderen Stelle nichts runterfällt.
Ja, und nicht vergessen, offene Kommunikation ist der Schlüssel. Das ist wie in der Beziehung. Wenn es Probleme oder Unsicherheiten gibt, sollte man diese oft sofort ansprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. Und deswegen versuchen wir, Feedback uns immer zeitnah zu geben, damit sich nicht irgendwelche Dinge aufbauschen und dann vielleicht irgendwann eskalieren.
Ja, und schließlich ist es auch wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das Thema hatten wir schon vorhin, auch sich zu motivieren mit diesem geteilten Ego, diesem WeGo. Jobsharing kann nämlich eine großartige Erfahrung sein, wenn man als Team zusammenarbeitet und nämlich genau auf diese unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreift, damit am Ende die angesprochene Magie passiert. Und das sieht man ganz oft in einem besseren Ergebnis. Ja, und das waren jetzt einige wertvolle Einblicke in das Thema Jobsharing und wir hoffen, dass ihr einige nützliche Tipps mitnehmen konntet und dass euch das hier ganz gut gefallen hat.
Also ich glaube, ich spreche sowohl für Michelle als auch für mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörerinnen, wenn ich sage, dass das super hilfreiche Tipps waren. Also ich bin mal gespannt, wenn ich irgendwann mal in einem Jobshare bin, dann werde ich auf jeden Fall nochmal auf diese Folge zurückkommen und mir die Tipps nochmal vor Augen rufen, oder? Vor Ort in diesem Fall.
Dann sagen wir Tschüss, Kipro, oder?
Tschüss, genau. Tschüss, viel Spaß, hat Spaß gemacht.
Danke.
Nochmal ein riesiges Dankeschön an Birte und Kibriab, die netterweise ihre Insights mit uns geteilt haben.
Und wir können euch schon mal beruhigen, bei der nächsten Folge dürft ihr wieder mitbestimmen, worum es geht. Also der nächste Buchstabe K, vielleicht schon mal so als kleinen Anstupser. Ich fände Themen alles so um rund Kommunikation super spannend. Ich fände aber auch alles rund um Kündigung und auch alles, was so dazugehört, Offboarding und alles ganz interessant. Aber wir wollen eure Ideen und ihr dürft nächstes Mal wieder mitentscheiden, worüber wir hier sprechen werden.
Ich merke schon, also K wird eine Banger-Folge mit den ganzen Themen. Aber vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf egal welcher Plattform ihr uns gerade hört. Das hilft uns nämlich extrem weiter und folgt uns auch gerne auf LinkedIn. Wir werden natürlich für die Folge auch nochmal einen neuen Slider zu einem der Themen veröffentlichen. Und somit, ja, wir sehen und hören uns auf LinkedIn und ja, Küsschen aufs Nüsschen, würde ich da mal sagen, ne? Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VRG, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung. 3, 2, 1,
yeah! Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.